Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 7 der Sure 96, Al-Lach.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك صدق الله العلي العظيم.
Diese Verse wurden dem Propheten hinabgesandt, als er in der Höhle Hara in Andacht versunken war. Es sind nebenbei die ersten Verse, die ihm hinabgesandt wurden. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Lies im Namen deines Herrn, der die Welt erschuf, der den Menschen aus geronnenem Blut erschuf. Lies, denn dein Herr ist allem weit erhaben. Er, der mittels der Schreibfeder lehrte, den Menschen lehrte, was er nicht wusste. So wie ihr denkt, ist es nicht. Der Mensch ist renitent, wenn er glaubt, unabhängig zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 20. September 2023, gleich dem 29. Chardivar 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel US-Niedergang in Westasien – Ursachen und Folgen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer: Die heilige Verteidigung hat Iran geholfen, seine Größe zu entdecken. Präsident Raisi bei UN: Globales Amerikanisierungsprojekt ist gescheitert. Russischer Verteidigungsminister: Beziehungen zu Iran erreichen neuen Höhepunkt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer: Die heilige Verteidigung hat Iran geholfen, seine Größe zu entdecken. Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans, Ayatollah Khamenei, sagte, dass die heilige Verteidigung des iranischen Volkes während des durch den Irak auferlegten achtjährigen Krieg unter dem ehemaligen irakischen Diktator Saddam Hussein ein herausragender Moment in der Geschichte des Landes sei. Wir müssen diesen wichtigen Moment und dieses wichtige Ereignis anerkennen und es künftigen Generationen bekannt machen, sagte das Revolutionsoberhaupt am Mittwoch in Teheran bei einem Treffen mit Kriegsveteranen und Unterstützern des Widerstands. Wenn unsere nachfolgenden Generationen die wichtigen und bedeutungsvollen Aspekte der heiligen Verteidigung kennen und wissen, wie es dem iranischen Volk gelang, die Siegesplattform zu erreichen und dort mit Stärke zu stehen, werden sie daraus große Lehren ziehen und große Aufgaben bewältigen können. Ayatollah Khamenei erinnerte an die Jahre nach der Islamischen Revolution von 1979, als sich alle Großmächte der Welt, darunter die USA, europäische Länder und der Osten, am Krieg gegen Iran beteiligten. Die Errungenschaften der heiligen Verteidigung sind nicht eine oder zwei. Diese werden ein Buch mit Dutzenden Bänden sein. Die ganze Welt kämpfte hinter Saddam gegen Iran, um die Grenzen unseres Landes zu durchbrechen, und sie versuchten es 8 Jahre lang, aber kein Zentimeter des Bodens dieses Landes ging verloren, hob er hervor. Die heilige Verteidigung, sagte Ayatollah Khamenei, habe die Grenzen Irans erweitert. Ich meine nicht die geografischen Grenzen, und wir streben nicht danach, diese zu erweitern. Aber sie erweiterte andere Grenzen, einschließlich der Grenze des Widerstands, fügte er hinzu. Bezüglich des Einflusses Irans in der Region, der die USA beunruhigt habe, sagte er, die Frage der moralischen Präsenz Irans in der Region hat in den USA und einigen Ländern Verärgerung hervorgerufen, während wir in den Ländern der Region keine Basis haben, außer einer moralischen Präsenz. Ayatollah Khamenei bezeichnete die Streitkräfte als eine der Ehren der Gesellschaft und betonte, ihre Präsenz sei eines der Hauptelemente, ohne die eine Gesellschaft nicht stabil bleiben könne. Präsident Raisi bei UN: Globales Amerikanisierungsprojekt ist gescheitert. In seiner Ansprache bei der Debatte der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen, UNGA, sagte Präsident Ibrahim Raisi, das globale Amerikanisierungsprojekt sei gescheitert. Die Welt wandelt sich unwiderruflich in eine neue Ordnung um. Die westliche Herrschaftsgleichung funktioniert für die Welt nicht mehr und die alte liberale Ordnung, die einst den Interessen von Imperialisten und unersättlichen Kapitalisten diente, wurde zur Seite geschoben, sagte er am Dienstag in New York. Das Projekt für eine Amerikanisierung der Welt ist gescheitert, hob er hervor und fügte hinzu, das iranische Volk ist stolz darauf, dank der Islamischen Revolution die größte Rolle bei der Entlarvung der Imperialisten im Osten und Westen zu spielen. An anderer Stelle in seinen Ausführungen stellte der iranische Präsident fest, dass Iran ein neues Kapitel der für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen zu seinen Nachbarn aufgeschlagen habe und betonte, die Nachbarschaftspolitik der Islamischen Republik ist eine wohlwollende Politik für die Region. Wir drücken jede Hand fest, die uns in Freundschaft ausgestreckt wird. Die Islamische Republik unterstütze eine maximale intra- und interregionale wirtschaftliche und politische Konvergenz und sei an einer Interaktion mit der ganzen Welt auf der Grundlage von Gerechtigkeit interessiert, erklärte er weiter und verurteilte anschließend die Schändung des Heiligen Korans zu Beginn dieses Jahres in Schweden und Dänemark. Der Präsident sagte, dass bestimmte westliche Länder und ihre Geheimdienste bei ihren Anstrengungen durch Missbrauch der Tragödie Chaos im ganzen Land zu sehen, eine Fehlkalkulation begangen hätten, indem sie die Stärke des iranischen Volkes unterschätzt hätten. Er verurteilte einige westliche Staaten dafür, dass sie Terrorismus als außenpolitisches Instrument nutzen und erinnerte daran, dass einige europäische Länder trotz des Anspruchs, den Terrorismus zu bekämpfen, zu einem sicheren Zufluchtsort für eine Terroristengruppe geworden seien, die das Blut von mehr als 17.000 iranischen Zivilisten und Verantwortungsträgern vergossen habe, und bezog sich dabei auf die sogenannten Volksmujahedin. Russischer Verteidigungsminister: Beziehungen zu Iran erreichen neuen Höhepunkt. Laut dem russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu haben die russisch-iranischen Beziehungen trotz der Druckkampagne des Westens gegen beide Länder einen neuen Höhepunkt erreicht. Bei einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Brigadegeneral Mohammad Reza Ostioni am Mittwoch in Teheran sagte Shoigu, Russland und Iran seien trotz des Widerstands der USA und ihrer westlichen Verbündeten entschlossen, geplante gemeinsame Aktivitäten durchzuführen. Er fügte hinzu, der Druck der Sanktionen auf Russland und Iran erweist sich als zwecklos, während die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Der russische Verteidigungsminister wies auf die intensiven Treffen der Entscheidungsträger beider Länder hin und erklärte, die hohe Intensität der Treffen bestätigt unsere gemeinsame Entschlossenheit, die strategische Verteidigungspartnerschaft weiter zu stärken. Shoigu kündigte außerdem die Bereitschaft Russlands an, gemeinsam mit Iran weitere Schritte zu unternehmen, um die Stabilität und Sicherheit in Westasien zu stärken. Bei diesem Treffen sagte der iranische Verteidigungsminister, Brigadegeneral Ostioni, dass die iranisch-russische Zusammenarbeit auf regionaler und internationaler Ebene die Interessen und die Sicherheit beider Staaten gewährleisten könne. Die Verteidigungs- und Militärkooperationen zwischen beiden Ländern wurde stets mit der Unterstützung hochrangiger Führungspersönlichkeiten vorangetrieben, um die Stabilität und Sicherheit in der Region und den internationalen System zu stärken und zu festigen, betonte er und fuhr fort, das Vorgehen gegen gemeinsame Herausforderungen, darunter den US-Unilateralismus, ist eine der wichtigen und strategischen Fragen der Zusammenarbeit. Iran über Eskalation der Konflikte in Bergkarabach besorgt. Als Reaktion auf die Entwicklungen in der Region Karabach brachte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nursel Kanani am Dienstagabend seine Besorgnis über die Eskalation der Konflikte in der Region zum Ausdruck und forderte alle Parteien auf, die Bedingungen des Waffenstillstandsabkommens einzuhalten und die Probleme durch Dialog zu lösen. Kanani betonte noch einmal die prinzipiellen Positionen Irans zu diesem Konflikt und fügte hinzu, die Islamische Republik Iran betrachtet Karabach als Teil der Republik Aserbaidschan und ist der Ansicht, dass ihre Probleme einschließlich der Rechte und Sicherheit ihrer Bewohner in diesem Rahmen durch Dialog gelöst werden sollten. Baku gab am Dienstag bekannt, dass es eine Antiterroroperation in Bergkarabach begonnen habe und den Abzug der armenischen Kräfte aus der Region fordere. Armenien teilte mit, es habe keine Kräfte in Bergkarabach und bezeichnete Bakus Vorgehen als massive Aggression. Die Präsidentschaft der Republik Aserbaidschan gab bekannt, wenn die armenischen Gruppen in Karabach ihre Waffen niederlegen und übergeben, werden wir bereit sein, unsere Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung einzustellen und zu verhandeln. Die Armee der Republik Aserbaidschan gab ihrerseits bekannt, dass sie im Rahmen ihrer neuen Militäraktion in Karabach den armenischen Streitkräften die Kontrolle über mehr als 60 Militärstellungen entrissen habe. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums der Republik Aserbaidschan war der Angriff auf die militärischen Stellungen der armenischen Karabach-Streitkräfte eine Reaktion auf die Verletzung der dreiseitigen Vereinbarung, insbesondere auf die Minenlegung auf der Fosuli-Straße, die zum Tod von 2 aserbaidschanischen Zivilisten führte. Unterdessen forderte Armenien den UN-Sicherheitsrat und Russland zu Maßnahmen für eine Beendigung des Militäreinsatzes auf. Es seien klare und eindeutige Schritte zur Beendigung der aserbaidschanischen Aggression nötig, hieß es in einer von armenischen Medien verbreiteten Mitteilung des Außenministeriums in Eriwan. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 17 Grad, Mashhad 16 Grad, Isfahan 23 Grad, Shiraz 25 Grad und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohsen Chavoshi mit dem Titel Sange Sabur.
سنگ صبور غم ها به دیدن یا که خیلی تنها هیچی نمی فهمه چه حالی دارم چه دنیای رو به زوالی دارم مجنونم ها دل زده از لیلیا خیلی دلم گرفته از خیلیا نمونده از جوانیام نشونی پیر شدم پیر تو ای جوانی پیر شدم پیر تو ای جوانی سنگ سبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزن
اما تو کوه درد باش، طاقت بیارم مرد باش، تنهای بی سنگ سبور، خونه ی سرد و زود و خور، توی جواد ستاره نیست، اون دیگه راه جاره یار بیای همون جوری که بودی، کمی آرام حسود و از حسودی، صدای سازم همه جا پر شده، هر کی شنیده از خودش بی خوده، اما خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم نمونده جز یه سایه، سایه ای که خالی ازش امید، همیشه محتاج به نور خورشید، همیشه محتاج به نور خورشی. تنهای بی سنگ زبور، خونه سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، مونی و راه چاره نیست، اگر چه هیچ جس نمومد، سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش، تا قد بیارم مرد باش، تنهای بی سنگ سبور، خونه سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، اونی و راه چاره
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran.
In unserer heutigen Sendung möchten wir als erstes die typischen Kennzeichen, welche Gott im Heiligen Koran für weibliche Vorbilder angeführt hat, wiederholen, um anschließend in mehreren Teilen über Hazrat Fatima Zahra, Friede sei mit ihr, zu sprechen, in der sich alle guten Eigenschaften, die im Koran genannt werden und die eine Muslimin schmücken, widerspiegeln. Der Heilige Koran nennt die Eigenschaften, durch die sich eine vorbildliche Frau auszeichnet. Zum Beispiel heißt es im Koran, dass Eva, sprich Hawa, die Gemahlin des Adam, zu denen gehörte, die bereuten. Zusammen mit ihrem Gemahl bekennt sie in der Sure 7 Araf im Vers 23 ihr Schuld und bittet Gott um Vergebung. Sie sagten, unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht getan, und wenn du uns nicht vergibst und dich unser erbarmst, werden wir bestimmt zu den Verlierern gehören. Sowohl Hawa als auch Adam hatten sich vom Satan zu Sünde verleiten lassen und bereuten ihr Tun. Sie bekannten sich vor Gott zu ihrer Sünde und baten ihm um Verzeihung. Osje, die Gemahlin des Pharaos, gehört laut dem Koran zu denen, die glauben und die sich nach Gott sehnen. Denn gemäß dem Vers 11 der Sure Tahrim, Sure 66, bittet Osje Gott, er möge für sie ein Haus im Paradies bauen. Und Gott hat für die, die glauben, die Frau des Pharao als Beispiel angeführt, als sie sagte, »Mein Herr, baue mir ein Haus bei dir im Paradies.« Yukabod, die Mutter des Propheten Moses, wird im Koran eine gottergebene und bei Gott Zuflucht suchende genannt. Im Vers 38 und 39 der Sure Taha, Sure 20, lesen wir, »Als wir deiner Mutter, o Moses, eingegeben haben, was eingegeben werden sollte, leg ihn in den Kasten und wirf ihn ins Meer, und das Meer soll ihn ans Ufer legen.« Die Mutter von Moses ist ein Beispiel für eine gottergebene Frau. Sie setzte auf Anweisung Gottes und in Vertrauen in ihn das schönste Geschenk ihres Herrn, ihr Kind, auf dem Nil aus. Das große Vertrauen der Mutter von Moses in Gott ließ sie auf die göttliche Inspiration hören und die Anweisung Gottes befolgen, auch wenn ihr dieses Tun womöglich unvernünftig erschien. Der Heilige Koran schildert auch, wie Moses in Madian ankam und wie er dort den Töchtern des Propheten Shu'aib begegnet. Er verweist auf das sittsame Verhalten der Töchter des Shu'aib und damit auf eine wichtige Eigenschaft einer rechtschaffenen Frau. In dem Vers 25 der Sure Rassas, Sure 28, lesen wir, »Die eine von den beiden kam zu ihm. Sie ging verschämt. Sie sagte zu Moses, Mein Vater ruft dich, um dir den Lohn dafür zu geben, dass du uns die Schafe getränkt hast. Wichtig ist zu erwähnen, dass Gott wegen der Sittsamkeit von Safura, der Tochter des Shu'aib, und der Gottesfürchtigkeit des Moses, die Vermählung der beiden in die Wege leitete. Er inspirierte seinen Propheten Shu'aib dazu, dem Moses seine Tochter zur Frau zu geben. Rama, die Ehefrau des Ayub, Hiob, zeichnet sich durch beispielhafte Geduld und Opferbereitschaft gegenüber diesem Propheten aus. Daher würdigt der Koran sie. Denn als Hazrat Ayub von anhaltendem Unglück heimgesucht wurde und erkrankte, hatten sich alle von ihm zurückgezogen, auch seine Kinder. Während Ayub verarmt war und ihm aus Angst vor Ansteckung niemand nahe kam, um ihn einen Almosen zu geben, ließ seine Gemahlin ihn nicht im Stich und brachte Opfer für den Propheten. Gott wollte mit dem Unglück, das über Ayub und seine Familie kam, die Geduld des Ayub und die Treue seiner Frau und seiner Familie auf die Probe stellen. Die Verse 41 bis 43 der Sure Sad, Sure 38, schildern diese Prüfung des Propheten. Und Gott sagt im Vers 43, über den Lohn, den der Prophet und seine Gemahlin für das Bestehen dieser Prüfung erhielten, wie folgt. Und wir schenkten ihm seine Angehörigen wieder und noch einmal die gleiche Zahl dazu, aus Barmherzigkeit von uns und als Ermahnung für die Einsichtigen. Gott belohnte die Geduld von Ayub damit, dass er ihm Besitz und Angehörigen bescherte und verlieh ihm und seiner treuen Gemahlin erneut die verloren gegangene Jugend. Balgis, die Königin von Saba, über die in den Versen 23 bis 44 der Sure Naml, Sure 27, geschrieben steht, wird vom Koran als ein Vorbild für Vernunft und Klugheit und weise Voraussicht und Liebe zur Wahrheit genannt. Balgis war vernünftig und besaß Weitsicht. Sie beriet sich mit anderen. Sie würdigt das Schreiben von Soleiman, berät sich mit den Vornehmen ihres Landes und fasst den Entschluss, zu Suleiman zu gehen und ihm zuzuhören. Wir haben im letzten Teil ihre Persönlichkeit mit Hilfe des Korans beschrieben. Sie erkennt, dass Gott dem Suleiman besondere Kräfte verliehen hat und bekennt sich zu dem Gott Suleimans. Hazrat Maryam ist die einzige Frau, die im Koran namentlich genannt wird. Der Koran hebt ihre Rangstufen hervor. Sie kann mit den Engeln sprechen, und die Engel bestätigen ihre Bedeutung und bezeugen ihre Nähe zu Gott. Gott spricht in den Versen 42 und 43 der Sure 3, Ole Imran, von ihrer Reinheit und dass sie eine Auserwählte ist. Dort heißt es, als die Engel sagten, O Maria, Gott hat dich auserwählt und rein gemacht, und er hat dich vor den Frauen der Weltenbewohner auserwählt. O Maria, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich nieder und verneige dich mit denen, die sich verneigen. Wegen dieser Tugenden Hazrat Maryams hat Gott sie dazu auserwählt, Jesus Christus, der einen bedeutenden göttlichen Auftrag erfüllen sollte, auf die Welt zu bringen. Schließlich möchten wir auf das heilige Wesen von Hazrate Fatime Zahra, Friede sei mit ihr, hinweisen. Sie ist das höchste Beispiel für eine Muslimin und für eine Frau im Sinne des Korans. Fatime Zahra ist die Herrin der Frauen der Welt, Sayyidatun Nisa al-Alamin. Hazrate Zahra besitzt alle die Vorzüge, die Gott im Koran zur Beschreibung einer vorbildlichen Frau anführt. Sie vereint alle diese klaren Tugenden in sich und ist das große Vorbild für eine würdige Muslimin. Gott fordert seinen Propheten, Gottes Segen sei auf ihm und seinem Hause, auf, dass er aus Dankbarkeit dafür, dass er ihm Fatima Zahra, Friede sei mit ihr, beschert hat, ein Opfer darbringt. Gott nennt Hazrate Fatima, Friede sei mit ihr, Kausar, eine Überfülle an Guten für den Propheten. Und er schickt im Koran eine Sure namens Kausar auf den Propheten herab, die darauf hinweist, welchen großen Segen sie mit sich bringt. In den kommenden Teilen werden wir über die vorzüglichen Eigenschaften der Tochter des Propheten Hazrat Fatima, Friede sei mit ihr, und ihr rechtschaffenes Verhalten zu den anderen in der Familie und in der Gesellschaft sprechen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Farnoze Dabirzodeh mit dem Titel Daryot, auf Deutsch In Erinnerung. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel US-Niedergang in Westasien, Ursachen und Folgen. Weiterhin guten Empfang.
Das Scheitern und der Niedergang der westlichen liberalen Ordnung sind eine Tatsache, die sich im internationalen System abspielt. Die Vereinigten Staaten von Amerika als Führer dieser Ordnung haben auch Schwäche erlitten und die Komponenten ihrer wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und ideologischen Macht schwinden. Die USA sind laut verfügbaren Beweisen und Fakten sowie dem Bekenntnis ihrer politischen Persönlichkeiten und Forschungs-Thinktanks in komplexen Problemen gefangen, und die Anzeichen des Niedergangs ihrer globalen Autorität sind in verschiedenen Dimensionen sichtbar. In dieser 12-teiligen Beitragsserie möchten wir Ihnen, liebe Zuhörer, Beispiele für den Machtverlust dieser globalen Hegemonialmacht in Westasien bringen. Wie wir im vorherigen Teil erwähnt haben, wird mit der Reduzierung der Macht der Vereinigten Staaten und ihrem schrittweisen Rückzug aus Westasien die Verwundbarkeit autoritärer Regierungen wie der Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain zunehmen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Zusammenschluss von 7 kleinen Scheichtümern, nämlich Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah und Al-Kuwain, die nach der Unabhängigkeit von Großbritannien am 2. Dezember 1971 entstanden. Trotz aller Fortschritte in den letzten Jahren wird die Menschenrechtslage in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain immer noch von Menschenrechtsorganisationen kritisiert. In diesem Zusammenhang können 3 große Menschenrechtsprobleme in diesen Ländern berücksichtigt werden. Erstens, die Menschen in diesen Ländern haben nicht die Möglichkeit, die Regierung durch freie Wahlen zu wechseln. Die Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain sind mit erheblichen Einschränkungen im Bereich der bürgerlichen Freiheiten wie Meinungsfreiheit, Medienfreiheit, Versammlungsfreiheit und Zugangsfreiheit zum Internet konfrontiert. Auch illegale Verhaftungen und repressive Inhaftierungen von Gegnern vor dem Gerichtsprozess stehen auf der Tagesordnung. Die Wirtschaft der Vereinigten Arabischen Emirate ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in der arabischen Welt und die Rohölexporte des Landes beliefen sich im Jahr 2011 auf etwa 2,395 Millionen Barrel pro Tag, womit die Vereinigten Arabischen Emirate der viertgrößte Ölexporteur der Welt sind. Die Vereinigten Arabischen Emirate verfügen über eine der größten Ölreserven der Welt und ihr Pro-Kopf-BIP entspricht dem der reichsten Länder Westeuropas. Doch hinter den Wolkenkratzern von Dubai und Abu Dhabi und hinter dem Anschein eines wohlhabenden Lebens verbergen sich Anzeichen einer weit verbreiteten Armut. Dennoch bemühen sich die emiratischen Verantwortungsträger, diese Situation geheim zu halten, um zu verhindern, dass das Image dieses Landes geschädigt wird. In den nördlichen Emiraten Fujairah, Al-Ghawain, Ajman und Ras al-Khaimah gibt es einen großen Klassenunterschied. In dieser Situation, insbesondere angesichts der reichlichen Öleinnahmen, muss man sich fragen, was mit diesen Einnahmen passiert. Ein Teil dieser Einnahmen wird für Luxus und Extravaganz der Herrscherfamilie ausgegeben und ein großer Teil wird auch außerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate verschwendet. Beispielsweise haben die Vereinigten Arabischen Emirate in den letzten Jahren finanziell und militärisch mehr ausgegeben, als man sich vorstellen kann, etwa für umgekehrte Revolutionen in arabischen Ländern, die Schauplatz von Volksaufständen waren, die als arabischer Frühling bekannt sind. Und diese Gelder wurden speziell in Ägypten, Libyen, Jemen und Syrien ausgegeben. Mit der Verschärfung des Prozesses des Niedergangs der USA und der Verringerung ihrer Unterstützung für die Scheichtümer am Persischen Golf, insbesondere Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, haben auch die Versuche dieser Länder um eine destruktive Einmischung in andere westasiatische Länder abgenommen. Tatsächlich kann gesagt werden, dass die USA in der westasiatischen Region keine überlegene Macht mehr sind und in dieser Region keine höheren Finanz- und Militärausgaben tätigen können. Mit der Reduzierung der US-Verpflichtungen wird auch der militärische und politische Handlungsspielraum reaktionärer arabischer Regime kleiner und sie werden gezwungen sein, ihre destruktive Politik zu ändern. So wurde beispielsweise die militärische und logistische Unterstützung der Vereinigten Arabischen Emirate für den abtrünnigen libyschen General Khalifa Haftar, den Hauptgegner der Government of National Accord GNA, reduziert. Daher nimmt mit abnehmender Macht der Vereinigten Staaten auch ihre Unterstützung für ihre regionalen Verbündeten ab. In einer solchen Situation und aufgrund des Fehlens einer Basis in der Bevölkerung besteht eine Grundlage für die Entstehung interner Proteste in den diktatorischen Regimen am Persischen Golf. Auch in Bahrain ist die Situation nicht besser. Am 14. Februar 2011 begannen landesweite Proteste in Bahrain, bei denen zahlreiche Menschen auf die Straße gingen. Die Menge der Demonstranten erreichte am 22. Februar desselben Jahres ihren Höhepunkt und mehr als 100.000 Demonstranten versammelten sich auf dem Lulu-Platz, um bei der Regierung Gehör für Freiheit und Gerechtigkeit zu verschaffen, die nach dem Abzug der Briten entstand und ihrem Volk mit diktatorischen Methoden nicht erlaubte, sein Schicksal selbst zu bestimmen. Der Aufstand des bahrainischen Volkes wurzelt, wie die meisten Aufstände in jüngerer Zeit auch, im Anti-Autoritarismus. Diskriminierung wird in Bahrain offen praktiziert. So zum Beispiel wird die Teilnahme der Schiiten an politischer Partizipation untersagt, obwohl sie die Mehrheit der Bevölkerung dort ausmachen. Al-Khalifa verleiht den Sunniten in Pakistan und arabischen Ländern die bahrainische Staatsbürgerschaft, um die Bevölkerungsstruktur zu verändern. Das Al-Khalifa-Regime verlieh tatsächlich die bahrainische Staatsbürgerschaft an Ausländer, die im bahrainischen Militär dienten und unschuldige Bürger dieses Landes töteten. Es scheint, dass die US-Unterstützung für die Diktatur Bahrains eine bedeutende Rolle beim Verfall der Werte dieses Landes in Westasien gespielt hat. Studien zur bahrainischen Revolution zeigen, dass die Bahrainer, die seit langem versuchen, politische Reformen in diesem Land durchzusetzen, zunächst die Verfassung dieses Landes ändern wollen. Demnach sollten freie Parlamentswahlen abgehalten werden und das Parlament sollte das Recht haben, den König zu befragen, was bedeutet, dass in diesem Land das System der konstitutionellen Monarchie eingeführt wird. Das ist das eine. Das zweite ist, dass der König nicht das Recht haben darf, den Premierminister zum ersten Exekutivorgan des Landes zu ernennen, sondern dass er auf der Grundlage der Volksabstimmung und durch Wahlurnen gewählt werden muss. Weiter soll das Parlament die Leistung der Regierung überwachen und die Minister müssen das Vertrauensvotum der Parlamentarier haben. Rückkehr der Verbannten, die Freilassung politischer Gefangener, die Aufhebung des Verbots der Parteigründung, Meinungs- und Pressefreiheit, die Gleichstellung aller Gruppen, einschließlich Schiiten und Sunniten, die Beendigung der Verhaftung von Freiheitskämpfern und die Aufhebung der Zensur waren weitere Forderungen der Demonstranten. Doch die Politik der USA bestand darin, die Diktatur weiter zu unterstützen. Einer der Gründe für die US-Unterstützung für die Herrscher in Bahrain ist, dass sie auf Israel hören und dass die Bevölkerung Bahrains gegen eine Normalisierung der Beziehungen zu Tel Aviv ist. Im Oktober 2020 unterzeichnete das bahrainische Regime eine gemeinsame Erklärung mit Israel zur Aufnahme diplomatischer und friedlicher Beziehungen. Am Jahrestag der Revolution vom 14. Februar forderte das revolutionäre Volk mit einer Stimme gerechte, legitime Forderungen sowie das Recht auf Selbstbestimmung, und es beharrt noch immer darauf und hält daran fest. Wenn man die interne Situation autoritärer Regime in dieser Region einschließlich Bahrain untersucht, wird deutlich, dass es in diesen Ländern viele interne Probleme wie Menschenrechtsverletzungen, mangelnde Meinungsfreiheit, Medienfreiheit und ähnliche Probleme gibt, die wegen des Bündnisses mit den USA verschwiegen werden. Mit dem Niedergang der Hegemonie der USA und ihrem allmählichen Rückzug aus dieser Region sowie der Reduzierung ihrer Verpflichtungen gegenüber den Regimen dieser Region nimmt die Bandbreite interner Proteste für einen Regimewechsel in diesen Ländern zu.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.